Wenn der Traummann zum Albtraum wird.
Andrea hat noch einen Bonbon im Mund.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden. Wer kennt das nicht mit dem Bonbon? Aus dem Film, dem Roman, vielleicht sogar aus dem eigenen Leben. Der neu kennengelernte Mensch scheint der Traumprinz oder die Prinzessin zu sein.
Und mit ihr oder mit ihm lassen sich dann auf jeden Fall alle Träume verwirklichen. Nur noch Augen für den anderen, alles andere wird vernachlässigt.
Heute lernen wir ein Paar kennen, bei dem genau das der Fall war. Und wir hören auch, wie sich der Traumprinz allmählich wieder in den Frosch zurückverwandelt. Vielleicht hätte sie lieber das Pferd genommen als den Prinzen.
Vielleicht war es auch so, dass nur die Brille verrutscht ist und der Traumprinz in Wirklichkeit nie einer war, sondern nur aus unserer Projektion entstanden ist.
Genau so ist es.
Wir stellen uns ganz kurz vor, für alle, die uns neu zuhören. Vor uns sitzt Andrea Breu, Paar- und Einzeltherapeutin, auch Sexualtherapeutin. Sie hat die Beziehungspraxis seit 20 Jahren in München.
Und mir gegenüber sitzt die Familie Villa. Markus und Indra.
Moin.
Ein Journalistenpaar und auch im wirklichen Leben eins.
Genau.
So schaut's aus.
Wir starten.
Heute geht es um Nathalie und Michael, die gemeinsam zu mir kamen. Als Therapeutin bin ich es ja gewöhnt, dass es immer ein bisschen mehr Schein als Sein gibt. Und ich bin auch darauf trainiert, hinter die Kulissen zu gucken, um mich nicht blenden zu lassen. Aber ich muss zugeben, selbst ich war ein bisschen geblendet von diesem Traumpaar, als die beiden das erste Mal bei mir auftauchten. Nathalie, eine atemberaubend schöne junge Frau, Anfang 30, geschmackvoll gekleidet, dabei total auf dem Boden geblieben. Und Michael sieht auch top aus. Ein sportlicher, attraktiver Mit-30er, aufmerksam und elegant.
Micha, das merkst du gleich, Andrea, fühlt sich so ein bisschen unwohl. Hm. Er ist Nathalie zuliebe mitgekommen.
Genau, genau. Und das spürt man auch richtig und seine innere Unruhe und er rutschte so ein bisschen auf dem Stuhl herum. So ist es.
So, lass uns doch vielleicht mal drauf zurückschauen, wie die beiden sich kennengelernt haben. Also es gab ein Immobilien-Event. Michael ist Juniorchef von einem großen Bauunternehmen. Nathalie arbeitet als Angestellte in so einem Architekturbüro. Beide waren beruflich dort, man kennt es, eigentlich hat man vorher nicht wirklich Lust darauf, aber am liebsten wird man zu Hause bleiben und sich eine Pizza reinpfeifen, aber das geht dann doch nicht. Aber so schlimm war es dann in dem Fall von ihr gar nicht und vor allem war das Catering super, das ist auch immer wichtig, weil das könnte dann den Abend noch retten oder wenn es ein paar Drinks gibt, das könnte ja auch laufen. Ne? Und beide essen gerne gut und dann standen sie am Buffet, standen so nebeneinander. Und dann kamen sie so ins Schwärmen, wie toll das Buffet ist. Vorspeisen, Desserts und so weiter. So, und Nathalie war ganz, ganz verliebt in die Mini-Franz-Brötchen, die es da gab. Ich kannte vorher Mini-Franz-Brötchen gar nicht. Als du es erzählt hast, habe ich mir welche gekauft hier beim Bäcker. Und die waren gut. Mhm. Also die waren auch gut, sagen wir mal so. Ich weiß nicht,
bin ich auch noch schuld.
Was da für Qualitätsunterschiede gibt bei den Mini-Franz-Brötchen.
So, und Nathalie fand eben nicht nur die Mini-Franz-Brötchen extrem lecker, sondern vor allem den Micha. Sofort ganz toll. Charmant, schlagfertig, offen und noch dazu sehr attraktiv. Und er war auch sofort total hingerissen von ihr, wie sie Details mit scharfem Auge sehen und ja mit entwaffnendem Humor kommentieren konnte. Das hat ihn schwer beeindruckt. Und obendrein sieht Nathalie, wie du es ja schon beschrieben hast, Andrea, auch wunderschön aus.
Na genau. Und am Abend tauschten sie tatsächlich noch Telefonnummern aus. Und später dann, als sie zu Hause waren, meldete sich Micha bei Nathalie, um ihr zu sagen, danke für den schönen Abend. Juhu.
Oh.
Ich will es nicht so abtun. Juhu.
Juhu.
Am nächsten Tag wünschte ihr dann per Textnachricht so einen wunderschönen guten Morgen mit Smiley und so. Und so begann dann ihre Beziehung.
Da wäre ich jetzt auch schwer beeindruckt, wenn ich am Abend noch so eine Nachricht bekommen würde und gleich am Morgen. Oder? Das ist doch schon schön.
Ja, ist schön.
Das ist total schön.
Hat er gut gemacht, der Micha.
Ja. Sie verabreden sich gleich am nächsten Tag und Natalie beschreibt ihr Kennenlernen in der ersten Sitzung bei Andrea. Ja, mit leuchtenden Augen, gell? Michael ist auch bei diesem ersten Date wieder totaler Gentleman, aufmerksam, wie ein Kavalier der alten Schule, ne? So perfekte Manieren, zuvorkommend, ohne jede Schmierigkeit. Gar nicht aufgesetzt, ganz natürlich.
Auf jeden Fall weiß, wie er die Geige spielen muss und hat dann ein Picknick an der Isar vorbereitet und hat zwei Mini-Franzbrötchen organisiert. Und genau den Champagner, den es da am Abend gab, den fand die Natalie auch so lecker. Das hat er sich gemerkt.
Ja.
So aufmerksam, der Micha.
Hat er schlau gemacht? Statt einer Decke breitet er seine Jacke auf dem Boden aus. Das ist ja wie so eine Filmszene. War ein super Unterhalter und las ihr praktisch die Wünsche von den Augen ab. Kurzum, kein Wunder, dass Natalie hin und weg von ihm war. Ich glaube, es gibt einige Männer, die jetzt mitgeschrieben haben.
Ja, ich glaube, dass viele Männer sagen, naja, toll, wo ist jetzt der Haken?
Ja, kommt.
Ja, und das kommt natürlich noch. Dafür kennt ihr uns jetzt auch schon gut genug. Das gute Auftreten und die Manieren sind mich ja sozusagen in die Wiege gelegt worden.
Ach so?
Ja, wie ich später nämlich erfahre, kommt er aus einem sehr gut situierten Elternhaus und ist von Kindesbeinen an gewöhnt, ordentlich aufzutreten, kennt alle Verhaltensregeln und Codes, um ganz oben mitzuspielen. Weil Michas Vater ist ein sehr erfolgreicher Mann. Er leitet nämlich das riesige Bauimperium, in dem Michael als der älteste von drei Söhnen seit kurzem der Juniorchef ist.
Also kurzum, Micha ist der Mann, der Frauen grundsätzlich die Tür aufhält, der weiß, wie man Besteck benutzt und wie man es auch so auf dem Teller ablegt, wenn man fertig ist mit dem Essen. Und nicht nur das, er weiß auch, wie man eine Frau in kürzester Zeit ziemlich schnell um den Finger wickelt.
Jedenfalls geht so das ganze erste Jahr weiter. Und er ist wahnsinnig aufmerksam und weltgewandt. Und Natalie genießt das von vorn bis hinten. Und sie ist eine Frau, nach der sich ja auch alle umdrehen. Sie ist eine ganz, so hast du sie beschrieben, Andrea, eine ganz attraktive Frau. Mhm. Und sie ist witzig und sie ist auch liebenswert. Und das findet wiederum Michael ganz toll. Und der genießt das. Klingt alles richtig gut, so traumpaarmäßig.
Genau,
ne?
Alles Bingo-Bongo. Aber nach einem Jahr ziehen die beiden zusammen. Natalie zieht bei Michael ein, denn er wohnt in einer tollen Eigentumswohnung mitten in München, der nächste Schritt sozusagen. Und eigentlich ist alles auch immer noch Bingo-Bongo, aber Andrea, was machen die beiden dann eigentlich bei dir?
Ja, das werden wir jetzt gleich klären.
Du bist doch nicht normal.
Ja, es ist wie überall. Wenn die Fassade allzu schön ist, lauert dahinter oft schon etwas anderes. So auch bei unseren beiden.
Ist es wirklich so?
Ja, es wird sich immer irgendwo, irgendwann irgendwas entzaubern, das ist ja ganz klar. Aber die Frage ist, was ist dann da noch da? Und das ist ja das Entscheidende.
Genau, oder was ist es denn, was
oder
dann
was
da
ist
auftritt?
Es denn,
genau.
Was dann da kommt. Und bei den beiden, bei aller Harmonie, hat die Natalie nämlich schon festgestellt, dass der zuvorkommende Michael manchmal eine recht kurze Zündschnur hat. So nach einem stressigen Tag zum Beispiel.
Und das führt uns direkt zu dem Auslöser, der die beiden in die Therapie gebracht hat. Da gab es einen handfesten Streit. Es ging um eine Situation im Schlafzimmer, die ich, muss ich euch ehrlich sagen, ganz schön krass finde.
Ja, aber die kommt in der Realität gar nicht so selten vor, also dass sich daran ein Streit entzündet. Natalie hat nämlich nach einem langen, anstrengenden Tag keine Lust auf Sex.
Spinnt die?
Ja. Unser Macho meldet sich jetzt hier.
Ich mache nur einen Spaß.
Ich glaube, es sagt, ey.
Sehr gut, Markus. Sicher kennt jeder solche Momente. Super, dein Mann ist super.
Der Markus kennt diese Momente nicht.
Super, natürlich.
Der Markus kennt die nicht.
Oh Gott.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein.
Sorry, aber ich wollte jetzt da nicht so reingrätschen.
Doch, bis
alles
aber.
Gut, es war sehr gut. Also außer Markus kennt sicher jeder solche Momente.
Und alle so jetzt die arme Indra. Die arme
aber
Indra.
Micha gibt sich damit nicht zufrieden.
Okay.
Sondern er ist offensichtlich so verletzt von der subjektiv empfundenen Abweisung, dass er total überreagiert.
Genau, weil zuerst hat er noch versucht, sie mit seinem Charme so zu verführen, aber sie hat ja keine Lust gehabt. Und dann ist es halt auch wirklich keine Lust. Manchmal gibt es das ja auch.
Ja.
und er bietet eine erotische Massage an, aber Natalie geht da überhaupt nicht drauf ein und will einfach nur ihre Ruhe. Ganz eine normale Situation, möchte ich jetzt mal sagen. Mhm. Und was macht Micha? Der kann seinen Frust darüber nicht im Zaum halten und beginnt, sie zu beschimpfen.
Ja.
Irgendwas stimmt doch nicht mit dir, sagt er, und du bist doch nicht ganz normal.
Krass, oder?
Ja. Weil normal ist, du hast immer Lust, wenn ich auch Lust habe, weil ich bin so überwältigt.
So ein toller Hecht.
So ein toller Hecht. Ja, weiß ich nicht, so klingt es erstmal. Ne?
Ja, ich bin der Mann mit dem Picknickkorb. Boah, ich finde das so krass, ich finde das auch so verletzend. Du hast keine Lust auf Sex und dann sagt jemand, du bist doch nicht ganz normal. Hallo? Natalie denkt, sie hört nicht richtig. Sie ist auch zutiefst verletzt. Die Situation überwältigt sie komplett. Ja, Micha wird schon mal wütend, das kennt sie inzwischen auch an ihm, auch wenn sie es am liebsten nicht so richtig wahrhaben will und gern drüber hinweg sieht, wenn es irgendwie möglich ist.
Die kurze Zündschnur.
Ja. Diese kurze Zündschnur, genau. Aber diese Situation, die hat sie als wahnsinnig verletzlich und auch bedrohlich empfunden.
Ja, vor allem das Schlimme ist ja, dass der Micha nicht aufgehört hat. So hast du es erzählt, Andrea, gell? Ja. Und er beschimpft und deine Scheißheulerei geht mir auf die Nerven und so weiter. Also ist schon krass, ne? Also hört einfach nicht mehr auf. Wenn das einmal rausbricht, dann geht's durch.
Natalie liegt wie erstarrt im Bett und ihr fließen die Tränen nur so runter, sie kann die überhaupt nicht mehr zurückhalten.
Genau. Michael schafft es einfach nicht, das ganz normale Nein seiner Freundin zum gemeinsamen Sex, ne? Also in diesem Moment zu akzeptieren, sondern er bewertet quasi oder interpretiert ihr Verhalten als Ablehnung oder Zurückweisung seiner Person.
Ist ja klar.
Ganz wichtig. Mhm. Und er ist nicht in der Lage, diese Verletzung wahrzunehmen, die ja sein darf, es ist ja seine Entscheidung, und damit authentisch und angemessen umzugehen, sondern er schraubt sich immer weiter hinein in seine Wut und Verletztheit und projiziert ja eigentlich den ganzen Käse auf sie.
Genau, und dann schnappt er sich seine Decke und stürmt ins Wohnzimmer, macht den Abgang aufs Sofa.
Und zurück bleibt eine sehr, sehr traurige Natalie, die sich in den Schlaf weint.
Und die sich zugleich, und das ist das Spannende, irgendwie auch sehr, sehr schuldig fühlt.
Ehrlich? Ich wäre jetzt sauer.
Ich auch, ehrlich gesagt. Aber nochmal kurz zusammenfassen. Micha bekommt nicht das, was er will, reagiert nicht erwachsen, sondern gibt ihr das Gefühl, schuld daran zu sein, dass es ihm jetzt schlecht geht.
Ja.
Ne, verhält sich wie ein kleines Kind.
Genau.
Er realisiert auch gar nicht, dass es auf keinen Fall Natalies Verantwortung ist, seine Bedürfnisse zu erfüllen.
Und Natalie ist, und das ist vielleicht das, was ihr gerade komisch fandet, warum sie sich schuldig fühlt. Sie ist wie sehr viele Frauen im Grunde so erzogen, dass sie in vielen Lebensbereichen, auch in der Paarbeziehung, diejenige ist, die für Harmonie und die Bedürfnisse des anderen verantwortlich ist. Also sprich, Hauptsache ihm geht's gut, Kind, da musst du doch drauf achten. Das ist etwas, da sind viele von uns noch sozialisiert.
Das heißt, sie spult im Prinzip die Gefühle ihrer Kindheit ab, liegt da im Bett und hat ein ganz, ganz schweres Herz und weiß auch selber gar nicht, wie sie da wieder rauskommt.
Sie fühlt sich schuldig, weil sie ihm seine Bedürfnisse nicht befriedigen konnte oder weil sie ihre Bedürfnisse über seine gestellt hat. Und er hat das natürlich ausgenutzt und hat sie ja auch letztendlich in diese Rolle gedrängt. Aber es gibt immer einen, der drängt und der andere, der sich drängen lässt.
Das war nur die Spitze des Eisbergs. Wie hast du denn mit den beiden weitergemacht, Andrea?
Also wenn ein Paar ausgelöst durch eine dramatische Situation oder einen akuten Streit oder so bei mir auftaucht, ist oft meine erste Frage, ist denn das, was da passiert ist, zum ersten Mal passiert oder gab es da auch schon andere ähnliche Situationen?
Und genau so war es natürlich. Ja. Die Natalie beginnt auf diese Nachfrage von dir, Andrea, beginnt sie von einer weiteren unangenehmen Situation zu erzählen vor wenigen Wochen, die ich auch tatsächlich ganz schön krass finde.
Michael ist mit seinen Freunden ausgegangen, ohne Natalie, das macht er wohl recht oft. Nicht, dass man nicht mit seinen Freunden auch mal was alleine machen kann, ne? Aber Micha macht das ziemlich oft, so hat Natalie es erzählt.
Genau. Ja, Michaels Freundeskreis scheint, sagen wir, ohnehin etwas problematisch zu sein. Also er hat nur Freunde, sagt sie, die sehr laut, poltrig und auch aggressiv sind, findet sie. Sie trinken sehr viel, wenn sie gemeinsam unterwegs sind und werden dann entsprechend auch unangenehm. Und deshalb hat Natalie auch gar keine große Lust, mit Michas Freunden was zu unternehmen, was insofern passt, weil die auch eh nur an Männerrunden interessiert sind, bei denen ausgiebig
gesoffen und krakeelt wird. So ihre Worte.
Das klingt jetzt gar nicht mehr nach dem charmanten Micha mit dem Picknickkörbchen und den Franzbrötchen, gell? Den wir eigentlich kennengelernt haben.
Aus dem Wahnsinnselternhaus mit den Manieren.
Naja, ihr seht ja unter jedem Dach ein Ach. Michael und Natalie beteuern beide in der ersten Sitzung, dass seine Freunde ja auch gute Seiten haben. Nur eben ein bisschen laut und manchmal etwas, so nennen sie es, rustikal sind. Und ist nett ausgedrückt. Und dass Micha in seinem Freundeskreis auf jeden Fall derjenige ist, der dann versucht, schwierige Situationen zu entschärfen und nicht so aggro ist wie seine Freunde. Und heikle Situationen scheint es aber schon öfter gegeben zu haben. Es wird auch ab und zu mal geschlägert und sie haben schon richtig gefährliche Situationen heraufbeschworen, weil sie auch Menschen angreifen, die dann bei ihren Männerrunden halt ihnen vielleicht mal Grenzen aufzeigen wollen. Ja.
Stellt sich natürlich die Frage, wieso er sich solche Freunde aussucht.
Absolut.
Ja.
Mei, ich denke da gerade an das Buch, das fällt mir jetzt gerade ein. Jeder bekommt den Partner, den er verdient und das gilt wahrscheinlich auch für Freunde.
Sicherlich.
Und natürlich hat das mit Michael selbst auch zu tun, dass er sich mit solchen Menschen umgibt und im Außen spiegelt sich halt einfach unser Inneres gerne wieder.
Wisst ihr, was ich ein bisschen auffällig finde? Wenn man mit dem kompletten Freundeskreis des Partners oder der Partnerin so gar nichts anfangen kann, dann ist das schon komisch.
Ja.
Also wenn man zu Einzelnen jetzt vielleicht keinen Draht hat, ist das klar, das ist logisch, das kennen wir alle.
Genau.
Aber mit dem ganzen Freundeskreis, das finde ich schon seltsam.
Absolut, finde ich.
Jedenfalls ist Natalie an diesem Abend, als er so mit seinen Kumpels da wieder um die Häuser zieht, bis eins ungefähr wach geblieben, ist dann schließlich ins Bett gegangen. Bis dahin hat sich Micha nicht gemeldet, was ich jetzt persönlich auch nicht so schlimm finde. Ja, also denkt mir so, lass ihn doch feiern. Sie hat ihm allerdings geschrieben, alles okay bei dir, ich gehe jetzt schlafen, bis später.
Und sie wacht dann nachts auf, alles ist still und schaut auf die Uhr, kurz nach 5 und das Bett neben ihr ist immer noch leer.
Ja, und dann macht sie sich natürlich langsam Sorgen.
Na klar.
Sie steht auf, schaut aufs Handy, keine Nachricht von Micha. Würde ich mir auch Sorgen machen.
Total.
Also da würdest du dir dann schon Sorgen machen.
Ja, also ich kenne Markus gut. Ich würde mir denken, ja, der ist halt feiern. Aber ich bin auch nicht Natalie. Markus ist auch nicht Micha. Anrufen würde ich persönlich zum Beispiel nicht. Ich würde ihn einfach feiern lassen, wenn man denkt, der kommt schon irgendwann, ne? So. Aber wenn dann Partner.
Könnte auch was passiert sein.
Ich würde halt nochmal schreiben. Ja, aber um 5 würde ich mir jetzt noch keinen. Also um 7 würde ich mir anfangen, Gedanken zu machen.
Ja, genau.
Sagen wir mal so.
Genau.
Aber was macht Natalie? Sie schreibt ihm nochmal, wo bist du? Er antwortet aber nicht. Auch nicht auf WhatsApp.
Und Michael kommt dann endlich so gegen 6 Uhr, jetzt ist fast schon 7, wie du gesagt hast, morgens nach Hause. Und sie hört ihn schon im Treppenhaus poltern, war halt wahrscheinlich sturzbesoffen und trifft dann auf so eine übernächtigte Natalie, die nicht mehr einschlafen konnte und überfällt ihn dann mit den Worten, wo warst denn du? Und Michael sagt lallend, was geht dir das an?
Das machst du aber gut.
Naja, auf jeden Fall gab es dann natürlich einen richtigen Streit mit vielen bösen Worten wieder. Michael, kurze Zündschnur. Explodiert wieder und Natalie hat wieder geweint.
Und sie ist bis heute total verletzt, weil er sie so abwertend behandelt hat.
Du, und wo war er denn jetzt da am Abend? Weiß man das?
Ja, er war feiern, ne? Ja, aber tut ihm das heute leid, Andrea? Also sein Verhalten dann vor allem am nächsten Morgen?
Naja, im Nachgang schon, kann es schon verstehen irgendwie, aber trotzdem hat es bei Natalie einfach echte Narben hinterlassen und sie fragt sich, wer ist denn der eigentlich?
Ja, so ein bisschen Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig, ne? Wenn er was getrunken hat.
Also ich muss jetzt mal was sagen, ich finde, dass sowas kann schon mal passieren. Mein erstes Gefühl nach dem, was sie jetzt da erzählt, ist, dass die Natalie da auch ein bisschen überreagiert. Ich meine, der war jetzt total betrunken. Man darf ja Betrunkene nicht gleich so ernst nehmen. Ich weiß auch nicht genau, was sie jetzt im Detail so gestört hat. War es seine Art oder war es das, dass er sich nicht gemeldet hat? Was auch schon mal passieren kann, was jetzt nicht so ein Drama ist, finde ich. Also
ich finde, 5 Uhr nicht zu Hause, dann finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
Nee,
ich finde es eher schlimm, wenn dein Partner die ganze Nacht überschreibt, wenn du mal alleine unterwegs bist. Wo bist du? Was machst du? Das würde mich massiv stören.
Ja,
also wirklich massiv. Wie gesagt, 7 Uhr morgens, fände ich dann auch so ein bisschen problematisch. Da würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen.
Richtig.
Da würde ich dann denken, ist irgendwas Schlimmes passiert oder so. Ich glaube, was sie verletzt hat, ist, dass sie sich Sorgen gemacht hat und er sie dann so angepöbelt hat, als sie nach Hause gekommen ist.
gut.
Ja, ja. Und das ist nicht aber eins nicht vergessen. Jetzt überlegt mal und geht mal zurück, als die sich kennengelernt haben. Die sind ja hier noch nicht lange zusammen. Die sind ein gutes Jahr oder so zusammen. Aber jetzt überlegt mal, er konnte da ja auch am Abend ihr eine gute Nacht wünschen und einen vielen Dank für den schönen Abend. Und am nächsten Morgen konnte er sich ja auch melden. Und jetzt plötzlich, könnte ich mir vorstellen, meldet er sich einfach nicht und lässt sie vielleicht auch bewusst am ausgestreckten Arm ein bisschen verhungern. Das finde ich, hört aber man da schon so ein bisschen raus. Nee,
ich habe nur gehört, dass er mit seinen Freunden saufen war.
Ja, das habe ich auch
gehört. Ja, aber sie hat ihn ja dann gefragt, ist alles in Ordnung oder sie geht jetzt ins Bett, da kann man doch auch kurz schreiben. Ja, ist
liest,
alles klar.
Aber wenn er das Handy in seiner Jacke hat und beim Billardspielen
ich weiß ja nicht,
ist
was
oder
die
was auch immer, dann liest das halt nicht. Ja,
also ich
das
glaube, kann schon wenn sein. Dein Partner ohne dich weggeht, let him go. Und wenn du ihm dann ständig schreibst oder so, machst du dich eher unattraktiv.
Wahrscheinlich
meine
hat sie,
Meinung.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber ich denke, sie hat natürlich ein großes Problem, weil er nicht einfach mit irgendeinem Spätzl ins Kino oder auf einem Bierle geht, sondern weil er mit diesen Typen unterwegs ist, trotzdem, von denen sie einfach ein schlechtes Gefühl hat. Das kommt in der Praxis ganz, ganz oft vor.
Ja,
das
muss
ich ganz klar sagen.
Aber du veränderst ja nichts dadurch, dass du dann schreibst.
Nö.
Das ist ja genau der Punkt. Du machst dich ja selber eher zum Idioten.
Und ich weiß ja auch nicht, wie die zwei das vereinbart haben. Meldet man sich nicht. Da hat ja jedes Paar auch einen anderen Umgang damit.
Ehrlich gesagt, ich hätte mich gar nicht gemeldet. Ich hätte einfach meinen nächsten Tag geplant und hätte irgendwie zum Sport gegangen oder was weiß ich und hätte ihn halt dann irgendwann wieder gesehen.
Ja, du hättest auf dich geguckt.
Ja.
Ja.
Ich hätte das als Hinterherlaufen empfunden.
Ja.
Unnötiges Hinterherlaufen und mich selbst verletzen, das hätte ich nicht gemacht.
Mhm. Und eine andere Sicht kann aber trotzdem ganz genauso sein, ja, aber ich mache mir doch Sorgen um meinen Partner, das ist doch auch was Schönes und das ist doch auch was Gutes.
Sorgen verstehe ich auch total, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Sorgen vorgeschoben sind.
Kann auch sein. Ja. Markus, super Einwurf wieder, Kontrolle. Super.
Genau.
Und ihr seht schon, es gibt da nicht das so ist es oder so ist es nicht, sondern jeder sieht es einfach anders und jeder hat eine andere Geschichte, die damit reinwirkt.
Was alles noch so zum Vorschein kam.
Also Andrea hat nach diesem ersten Termin mit den beiden gedacht, mache ich mal mit jedem eine Einzelsitzung.
Ja.
Und dabei versucht rauszufinden, ob es noch mehr gab, was der eine vor dem anderen vielleicht nicht so erzählen wollte. Ja?
Genau, und das ist ganz oft der Grund. Das wisst ihr ja, dass die Leute ein bisschen Angst haben, dass das, was sie sagen, auch Konsequenzen hat und die können sie manchmal nicht überschauen. Aber ich denke auch, dass das, was wir nicht sagen, genauso Konsequenzen hat. Und ich erfahre in den Einzelsitzungen etwas mehr natürlich über die beiden, auch welche Vergangenheit sie haben und mit welchen Vorstellungen von Beziehung die beiden jeweils aufgewachsen sind.
Nathalie ist ein Einzelkind in einer eigentlich soweit ganz harmonischen Familie aufgewachsen. Der Vater war im mittleren Management, Nathalies Mami arbeitete in einem kaufmännischen Job als Angestellte.
Genau, und die Nathalie erzählt dann in der Sitzung auch nochmal ein bisschen mehr über die Beziehung mit dem Micha. Und da gibt's nämlich was, was Nathalie wirklich beschäftigt, was sie nicht vor ihm sagen wollte. Es hat sich so ganz langsam entwickelt. Ja, der Micha ist immer noch so der charmante, zugewandte Mann, aber schon seit einiger Zeit lässt er, mitunter so spitze Bemerkungen fallen, die meist so als Witz oder Neckerei getarnt sind, sage ich jetzt mal, wie so als ganz beiläufige Sprüche daherkommen. Er weist Nathalie so ein bisschen zurecht oder zieht sie auf, wenn sie sich nach seiner Meinung, nach seiner Perspektive nicht ganz so weltgewandt benimmt, was ich ein bisschen fies finde, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und natürlich macht er das nie in der Öffentlichkeit vor anderen Leuten, sondern erst, wenn sie wieder zu Hause sind und privat sind. Ne?
Da fällt mir ein, Andrea, der Markus hat neulich im Beisein von anderen Leuten, da wollte er mich auch so ein bisschen auflaufen lassen, hat er vor anderen Leuten am Tisch gesagt, ja, und weißt jetzt du eigentlich, wer der aktuelle Trainer vom FC Bayern ist?
Ja, genau.
Und ich so. Und dann habe ich ihn angeschaut.
Das war vor unseren Kindern, bitte.
So, und wisst ihr, was ich dann gesagt habe? Ja,
es ist
aktuell Thomas Tuchel, aber die Frage ist noch, wie lang? Und davor war es Julian Nagelsmann und der ist jetzt aber unser Bundestrainer. Hast du sonst noch Fragen an mich?
So. Das hast du super pariert.
Ja. Aber es geht so, nein, das war jetzt nur so eine kleine Neckerei, ja. Aber hier geht es in eine Richtung, die sehr unangenehm ist, wenn du vorgeführt wirst, vor allem als Dummi, ne?
Genau.
Und da kam dann auch bei der Nathalie sowas wie, ja, das und das kannst du ja nicht wissen, da wo du herkommst, ne? So Sprüche hat er ja dann auch gelassen. Oder dafür, dass du nur einen Bachelor abgeschlossen hast, bist du ja wirklich ganz gut in deinem Job. Das ist natürlich wahnsinnig verletzend. Mhm. Das erinnert Nathalie an Situationen, die sie aus ihrem Elternhaus kennt, ne? Auch Nathalies Vater hat ihre Mama immer wieder entwertet. Eben auch auf genau diese Art, eben auf dieser Ebene, dass es als, ich nenne es jetzt mal, vergiftetes Kompliment verpackt war oder als Neckerei, sodass Nathalies Mami sich auch gar nicht gut dagegen wehren konnte. Und mit Nathalie selbst ist der Vater auch bald so umgegangen.
Mhm. Gasleiter.
Ja, und es fällt der Nathalie auch schwer, sich einzugestehen, dass ihr diese unterschwellige Manipulation und auch Abwertung, Entwertung, die sie schon bei ihrem Vater erlebt hat, auch bei Michael schon seit längerer Zeit wieder begegnet. Mhm. Und in so eine Beziehung wollte sie doch nie geraten.
Aber sie hat es erkannt.
Ja, sie ist dabei, es zu erkennen. Und sie war und ist ja auch immer noch total verliebt in ihn und möchte unbedingt mit ihm zusammenbleiben. Mhm. Deshalb würde sie natürlich diese Parallelen am liebsten gar nicht wahrhaben wollen.
Mhm. Okay. Man spürt regelrecht, ne, wie gern sie die Augen verschließen würde.
Ja. Und irgendwie kann man es auch verstehen. Und das erlebe ich häufig so, weil gerade in Paarbeziehungen glauben wir ja so gern an das Beste, was ja grundsätzlich auch erstmal ein guter Ansatz ist.
Zumindest am Anfang.
Ja, genau, genau. Aber viele Menschen, das wisst ihr auch, neigen dazu, die Augen ganz fest zuzukneifen, um ja nicht sehen zu müssen, was tatsächlich in der Beziehung geschieht. Denn auch dann müssten wir ja Konsequenzen ziehen. Und das ist einfach Angst, weil Angst mitschwingt, wenn es Veränderung bedeutet.
Was ist eigentlich mit Nathalies Eltern? Leben die immer noch so wie damals zusammen?
Ja, tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr. Nathalies Mutter hat sich nach jahrelangen Ringen vor einigen Jahren erst von ihrem Mann getrennt. Und das war ziemlich stressig. Aber jetzt blüht sie langsam wieder auf. Und Nathalie war immer an ihrer Seite, hat ihr aktiv geholfen beim Umzug, Auszug und sie beim Neustart ermutigt und unterstützt.
Aha.
Um jeden Preis die eigenen Regeln durchdrücken. Nathalie hat dir auch erzählt, Andrea, dass es zwischen Michael und ihr vor nicht allzu langer Zeit auch noch zu einem anderen Streit gekommen ist, bei dem sie Michael als ja ziemlich bedrohlich empfunden hat. Worum es dabei ging, das weiß sie gar nicht mehr so ganz genau.
Das ist ja auch ganz oft so, dass das, was danach kommt, viel, viel schlimmer ist als der Auslöser. Ich finde übrigens, dass es gar nicht so wichtig ist, warum jemand die Kontenance verliert, sondern dass er es tut.
Worum es ging, also wusste sie nicht mehr, aber es war so, dass sie im Wohnzimmer saßen, auf dem Sofa, abends, so ein Glas Wein. Und es passierte, dass der Michael plötzlich eine Zeitung oder so irgendein Magazin, irgendwas auf dem Wohnzimmertisch gelegen ist, da mit wutverzerrtem Gesicht zusammenknüllte und ihr ins Gesicht warf. Das ist schon krass. Das finde ich jetzt auch krass.
Und zwar so richtig, ne? So richtig mit Schmackes. Wusch.
Mit Schmackes.
Ne? Nicht so ein Ha-ha-ha, so, sondern richtig wusch.
Mhm. Wahnsinnig.
Du Spastel, mit dir kann man sowas nicht machen.
Nee.
Du wärst natürlich aufgestanden und gegangen, das ist schon klar. Weil es ist ja auch immer wichtig, wie viel man zulässt. Und das zeigt sich ja nicht in so einer Situation, wenn sowas gerade passiert, sondern in kleinen Situationen vorher, wo Menschen Grenzen haben.
Genau.
Und wie weit man dann gehen kann. Weil es ist ja immer so, jemand, der weit gehen möchte, testet es aus, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.
Und geht immer ein Stück weiter.
Genau.
Das wollte ich gerade sagen. Und ich denke, wenn jemand diese Schwellen überschreitet, macht er das nicht einmal, sondern mehrmals.
Richtig.
Und beim nächsten Mal ist es nicht die Zeitung, sondern
eine
Flasche.
Anderes, genau.
Oder genau. Deswegen wäre für mich, wenn jemand dich so sehr mit Füßen tritt, würde ich gehen. Ich würde einfach
absolut
gehen. Das würde ich mir nicht
ich
gefallen
ja
lassen. Würde ich auch gar nicht mehr fragen, warum, wieso, weshalb und darum diskutieren. Da wäre für mich Feierabend. Ich will mich da gar nicht über Nathalie stellen oder so, um Gottes Willen, ja. Aber warum lässt sie das mit sich machen?
Du meinst, dass er ihr die Zeitung ins Gesicht wirft, ja. Also ich glaube, es ist eine Mischung. Zum einen ist so eine Situation ja völlig überraschend. Also es traf sie da aus dem Nichts. Also würde ich dir jetzt eine Zeitung drauf werfen, würdest du mich wahrscheinlich auch angucken wie ein Auto. Du musst ja immer davon ausgehen, das ist der andere Teil, dass sie wahrscheinlich verdrängt hat, dass er diese Anteile hat. Die will sie ja nicht sehen. Das ist das eine. Und das zweite eben dieser Überraschungsmoment. Und diese Stresssituation, die passiert, wenn wir, also angenommen, ich werfe dir jetzt eine Zeitung drauf, dann ist das so ein Stressauslösermoment, dass bei dir im Grunde genommen das Gehirn fast ausfallen wird und du nur noch im Reptiliengehirn unterwegs bist, wo es heißt Angriff, Flucht oder Erstarrung. Und bei ihr war es erstmal die Erstarrung. Also die konnte sich erstmal gar nicht bewegen. Und bis ihr Gehirn sich wieder eingeschaltet hat, normal gearbeitet hat, ist die Verdrängung angesprungen. Also eine Abwehrmechanismusform, das so weit geht, dass viele Menschen ganz viel Energie aufwenden, um da nicht hinschauen zu müssen. Also nicht spüren zu müssen im Grunde genommen, weil das hat eine Konsequenz. Und du sagst ja, würde es jemand bei dir machen, dann wäre für dich der Fall klar.
Mhm.
Ja, für sie aber nicht. weil sie anders sozialisiert ist.
Das hast du schon erklärt mit den Eltern und mit dem Vater, der genauso war.
Genau. Und das braucht Zeit, das erstmal alles zu übertragen.
Andrea, der Micha war ja auch in Einzelsitzungen bei dir und hat ein ganz anderes Bild gezeigt. Ja. Er hat gesagt, dass die Natalie so besitzergreifend sei und jedes Mal ein riesen Drama draus macht, wenn er mit seinen Freunden mal was trinken gehen möchte. Am liebsten wäre ihr seiner Meinung nach, wenn er komplett unterm Pantoffel stünde. Das ist seine Sicht.
Ja, die Sitzung war auch wirklich schwierig, weil er ist ja mitgekommen, wir erinnern uns am Anfang eigentlich, weil sie das wollte. Mhm. Er wollte ja gar nichts, der will ja gar nichts verändern, weil der findet sich ja toll, wie er ist. Und es ist wirklich interessant, ich habe ein bisschen was aus ihm herausgeholt, aber im Grunde genommen ist er derjenige, der fast nur bei Natalie war. Sie ist besitzergreifend, sie mache immer wieder ein Drama, wenn er mal mit seinen Freunden und hat immer wieder versucht, mich so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen.
Okay.
Genau, und er ist der älteste von den drei Söhnen, wie gesagt, von diesem Baufuzzi, ist in einem guten Hause aufgewachsen und er sagt, sein Vater ist ein richtiger Macher, ein starker Mann, was auch immer das ist, der ganz gewiss nicht unterm Pantoffel steht. So hat er mir das gesagt.
Auf Nachfragen erzählt Michael dir dann auch, wie das genau aussieht. Sein Vater war schon immer ein aufbrausender Typ, dem auch öfter mal die Hand ausgerutscht ist, wenn nicht alle das gemacht haben, was sich der Papa eben vorgestellt hat. Der Vater hat das Sagen in der Familie und bestimmt alles.
Genau. Und das hat er aber auch beschwichtigt und relativiert. Also, Hand, ich habe dann gesagt, was heißt denn Hand ausrutschen? Ja, Sie wissen schon. Also, alles immer schön klein halten, ist alles nicht so schlimm. Vater war ein ganz toller, starker Mann. Und ich will jetzt hier mal anmerken, ich finde nicht, dass ein starker Mann einer ist, der keine Schwächen hat, sondern ein starker Mann kann gerade diese Schwächen auch sehen und zugeben. Und die Sache, mit dem ein Indianer kennt keinen Schmerz, die halte ich für längst passé.
Mich hat jeder auch erzählt, dass seine Mutter sich auch diesem Regime des Vaters unterwirft.
Ja.
Nach außen hin aber, wie sich das ja gehört, da ist immer alles top. Ja? Was würden sonst auch die Leute denken? Das ist ja so das Ding. Gell? Immer.
Genau. Und die Jungs, die Söhne, also Michael, seine Brüder, sind theoretisch und auch praktisch nie genug. Der Vater findet immer wieder, ihr seid da zu weich und macht sie auch oft lächerlich, also beschämt sie, führt sie vor. Kurz gesagt, ein ganz problematisches Männlichkeitsbild, das es auch den Söhnen aus meiner Sicht für die Zukunft echt richtig schwer macht, zu selbstbewussten, erwachsenen Männern zu werden, die Beziehungen auf Augenhöhe führen könnten.
Du meinst, dass der Michael irgendwo auch ein Stück weit hilflos in Konfliktsituationen ist, weil er gern so eine Autorität, so ein Pascha wie sein Vater wäre, aber es eben nicht schafft.
Genau. Mhm. Und das, was ihm als männlich vorgelebt wurde, bedeutet vor allem, alles hört auf mein Kommando. Ja. Wenn sich ihm jemand widersetzt, wird nicht kommuniziert oder eine gemeinsame Lösung gesucht oder die Bedürfnisse des anderen vielleicht mal betrachtet, sondern alle, die sich widersetzen, werden mit allen Mitteln klein gemacht, also mit verbalen, emotionalen Tricks, wenn das nicht hilft, gegebenenfalls auch mit körperlicher Gewalt. Das ist natürlich nur eine Pseudo-Autorität. Und ganz wichtig ist mir auch hier an dieser Stelle nochmal, ob emotionale, sexuelle, verbale oder auch körperliche Gewalt, aus meiner Sicht sind es alles absolute No-Gos, die in einer liebevollen Partnerschaft nichts, aber auch gar nichts zu suchen haben. Und es gibt keinen Grund dafür, der das rechtfertigen würde.
Die hübsche Fassade kippt.
Also Micha zeigt so im Lauf der Beziehung mehr und mehr, hin und wieder ein anderes Gesicht und dann mehr und mehr. Und als Natalie anfangs gesehen hat, vom charmanten, scheinbar selbstsicheren Mann zum gewaltbereiten, cholerischen Typen. Okay.
Ja, so ist es. Und der Grund dafür ist vor allem, dass er einfach nicht gelernt hat, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und es offensichtlich später auch nie versuchen musste oder versucht hat. Und das wäre natürlich eine Aufgabe, ganz ehrlich, der er sich jetzt schleunigst stellen müsste, könnte, dürfte, ehrlich gesagt sollte.
Andrea, du sagst, er muss Kommunikation lernen. Da gibt es viele Menschen, die das lernen müssen. Aber wie macht man denn sowas? Gell? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das fragt ihr euch jetzt bestimmt auch.
Unterschiedlich. Also entweder fängt er an, Bücher zu lesen oder er hört Podcasts oder er geht zum Therapeuten oder er macht ein Kommunikationsseminar oder ein Coaching oder weiß der Geier was.
Grundsätzlich muss er sich erstmal bewusst werden, was er denn überhaupt für ein Problem hat. Und das ist ja der erste Schritt.
Das heißt,
er weiß ja gar nicht, was er falsch macht.
Nein.
Aber ich muss dazu gleich nochmal was sagen, weil ich finde, es ist ja nicht der einzige Ansatz, so erzählen wir jetzt die Geschichte gerade, dass er sich da ändern muss, aber sie könnte sich ja genauso ändern. Sie könnte ja genauso Grenzen aufzeigen. Wir haben vorher schon gesagt, Spatzeln, mit dir würde das nie passieren.
Ja.
Warum würde das mit dir nicht gehen? Weil du würdest vorher Grenzen aufzeigen und zwar ganz klar.
Ja.
Und da ist ja auch was sie denn tun könnte, weil man muss ja immer fragen, wenn zwei ein Problem haben, dann, wenn einer nur was tun muss, dann ist es meistens falsch. Beide könnten ja was tun und die Mitte ist dann das Ziel. Wie in der Politik.
Absolut richtig. Also bin ich völlig bei dir. Auch sie hat natürlich versäumt, Grenzen zu setzen.
Okay. Du, aber wie geht's jetzt mit den beiden weiter? Ich meine, die kommen ja wahrscheinlich jetzt das nächste Mal dann wieder zusammen zu dir in die Sitzung, richtig?
Das war der Plan. Aber zum nächsten Termin erscheint Nathalie allein. Und von ihm, von Michael, kann sie nur berichten, dass er die Therapie abbricht, weil ihm das alles zu unmännlich
ist. Ich verstehe das.
Und mich findet er natürlich auch schwierig. Nathalie erzählt mir, dass Michaels Vater auch mitbekommen hat, dass die beiden da was machen. Und er hat getobt und Michael als jämmerliches Weichei beschimpft.
Natürlich dramatisch, gell.
Nathalie erzählt ihr außerdem, dass es auch wieder mal Streit gab. Diesmal ging es um den Haushalt. Michael ist übrigens auch überzeugt, dass es eben die Aufgabe der Frau sei, sich darum zu kümmern. Also seine Mutter hat das auch immer alles nebenbei unbemerkt hinbekommen, alles zu organisieren und in Ordnung zu halten. Und die hatte ja auch einen deutlich größeren Haushalt zu führen, während Nathalie nicht mal damit klarkommt, die überschaubare kleine Wohnung präsentabel zu halten, so hat er sich ausgedrückt. Zum Glück ist Nathalie kein Hascherl. Gibt ihm dann auch Paroli. Es kommt zu dem Punkt, an dem Michael sich in die Ecke gedrängt fühlt.
Na klar. Wahrscheinlich fehlen ihm dann da die Argumente, ne? Ist ja Logo. Und die kurze Zündschnur ist nicht zu vergessen.
Naja, ihm fehlt vor allem wirklich auch die emotionale Kompetenz, wenn wir mal ganz ehrlich das sagen.
Also er schreit wieder rum. Das gleiche Spiel, Nathalie erstarrt und kann nicht mehr reagieren. Du hast es genannt, das Reptiliengehirn.
Genau, und das Ganze eskaliert weiter. Und bevor Michael wütend aus der Wohnung stürmt, gibt er Nathalie aber wirklich eine Ohrfeige.
Potzblitz.
Kriegen die beiden die Kurve? Also mir wäre ehrlich gesagt die Zeitung schon zu viel, aber eine Ohrfeige, was macht man da? Oder anders gefragt, kann man da denn überhaupt noch was machen?
Also wisst ihr, es gibt viele Probleme, die lösbar sind, aber es gibt auch Probleme, die nicht lösbar sind. Und diese Sichtweise vermittle ich den Paaren gern und sage, sie sind's, die die Entscheidung treffen, was davon lösbar ist und was nicht. Nur sie, niemand sonst.
In dem Fall von den beiden ist es wahrscheinlich schwierig, oder, das Problem zu lösen?
Also ich hätte der Beziehung da überhaupt keine Chance eingeräumt, sage ich ganz ehrlich. Da ist zu viel passiert, weiß ich nicht, aber da sind die Fronten zu sehr verhärtet. Und da sind dann doch jetzt, wenn es schon losgeht, von beiden Seiten auf jeden Fall so grundsätzliche Dinge, die da nicht mehr zusammenpassen. Ich persönlich würde sagen, die Beziehung macht keinen Sinn mehr.
Ja, also Nathalie hat sich dann auch letztendlich von ihm getrennt. Und für mich in diesem Fall auch die einzig sinnvolle Entscheidung, weil in dieser Situation muss Michael auch wirklich zwingend etwas verändern.
Klar, Ohrfeige ist immer ganz ehrlich, das geht gar nicht. Ja.
Genau, mehr als zackig, weil das geht überhaupt nicht. Und er ist dazu aber offensichtlich auch nicht bereit. Also er sieht ja gar nicht, er hat ja gar keinen Leidensdruck. Er ist ja der Meinung, das ist alles super und sein Papa war schon super und er ist super. Und eigentlich hat das Problem die Nathalie, weil die ist ja so eine Drama-Queen und die will ständig, dass er mit seinen Freunden nicht mehr weg. Also er dreht sich sein ganzes Weltbild ja auch so hin, wie wenn er okay ist und sie ist nicht okay. Und das ist natürlich keine Augenhöhenvoraussetzung.
Total. Doch wir sind ja, wie immer, kommen wir dann hier zu dem Punkt, wo man sich fragt, wie kommt es denn dazu, dass man sich das alles gefallen lässt? Haben wir ja schon oft gehabt eigentlich, aber das ist immer wieder die entscheidende Frage, wie kommt es dann dazu?
Ich glaube, es ist schwierig, Weil das ja auch von Anfang an ja nicht so ist. Ne? Ja. Es geht ja alles zauberhaft los.
Genau.
Das entwickelt sich langsam.
Ja.
Und wann ist der Punkt, wo dir sozusagen ein Licht aufgeht? Ist das der Punkt, wo dir die Zeitung ins Gesicht fliegt? Musst du angeschrien werden? Musst du beleidigt werden, wenn du keinen Sex haben möchtest mit den Worten, mit dir stimmt ja was nicht? Braucht es die Ohrfeige? Ich glaube, es ist ein schleichender Prozess und am Anfang drückt man das auch erstmal weg, da kommt diese Verliebtheit dazu.
Und weil der andere ja auch liebenswerte Seiten hat, die man am Anfang kennengelernt haben, sind ja sehr viele Menschen in dieser Illusion zu sagen, ich will das zurück, ich kann das nochmal erleben, er war doch damals auch ganz anders und wir hatten doch so eine tolle Zeit und wir waren so glücklich. Und manchmal passiert es, dass Menschen viel zu lange in der Situation sind, weil sie dieser Illusion hinterherlaufen.
Früher habe ich immer gedacht, wenn ich Männer kennengelernt habe, ui, am Anfang war das dann alles ganz toll und irgendwann dann vielleicht nicht mehr so. Ich habe nicht gedacht, das liegt jetzt daran, weil ich jetzt den Menschen richtig kennengelernt habe, sondern ich habe gedacht, ah, da ist jetzt irgendwas in der Liebe kaputt, also so am Anfang kaputt gegangen. Heute denke ich das anders. Heute denke ich, die erste Phase, das gilt für alle Menschen, auch im Job, im Urlaub, whatever. Am Anfang lernst du Menschen kennen und denkst dir was, warte aber mal eine Weile und erst nach einiger Zeit kennst du sie wirklich. Und dann kannst du entscheiden, wie du sie findest.
Ja, und ich sag immer, warte ab, bis es eng wird, damit du die wirkliche Persönlichkeit des Menschen auch kennenlernst. Wenn es eng wird, und es wird natürlich nicht nach 4 Wochen eng, sondern es wird genau dann eng, wenn solche Sachen passieren und Konflikte kommen und so weiter.
Nochmal enger wird es dann, wenn man Kinder kriegt.
Oh ja, das ist ja super eng.
Genau. Aber ich kann immer nur sagen, die Frauen lieben es, wenn die Männer so charmant sind am Anfang.
Ja, na klar.
Natürlich.
Als wenn du nicht eine willige Frau auch lieben würdest am Anfang.
Natürlich, ich liebe sie heute noch sehr. Ich liebe sie heute auch sehr. Aber ich bin heute nicht mehr so charmant wie am Anfang.
Nicht?
Na.
Das stimmt.
Das klingt jetzt blöd, aber es hat natürlich was anderes ersetzt. Ja. Natürlich bin ich noch nett zu dir, ich bin auch noch charmant zu dir, so, ja, und aber nicht die ganze Zeit so, wie das am Anfang ist, weil niemand ist nach 20 Jahren so wie am Anfang.
Ja.
Das wird im Gegenteil danach noch viel besser.
Also als wir uns kennengelernt haben, warst du der aufregende Wow-Typ und jetzt bist du halt das Spatzel. Kannst du jetzt selber überlegen, was Mehrwert ist. Andrea, als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, das Ganze gibt es natürlich auch andersrum, ne? Wenn die Traumfrau zum Albtraum wird.
Oh ja.
Wie merke ich das? Was sind Anzeichen? Was tue ich dann?
Du merkst es. Es tut mir leid, aber du merkst es. Und eigentlich müsstest du genau da schon deine Grenze setzen. Und zwar während den Anfängen. Das würde ich ganz klar sagen. Warum hast du gefragt, passiert es bei der Indra nicht? Weil die Indra ein ganz anderes Selbstwertgefühl hat und Selbstbewusstsein hat.
Ja, ja, klar.
Und wenn dein Selbstwertgefühl schlecht ist oder du bist noch sehr jung oder unerfahren oder du bist bei Eltern aufgewachsen, wo das auch so war, dann hast du ja eine ganz andere Grenze.
Ja, ja klar. Und immer im Hintergrund die Hoffnung, vielleicht wird es ja wieder anders.
Das muss doch aufhören oder er muss es doch verstehen.
Es wird sich doch wieder ändern.
Wird sich ändern, ja.
Wird sich ändern. Ich will mich jetzt hier gar nicht über Natalie stellen oder über andere Menschen, die vielleicht ein geringeres Selbstwertgefühl haben, als ich das, so wie ihr das jetzt gerade beschreibt, als ich das habe. Wenn das so ist, ja, und ich ein kleines Selbstwertgefühl habe, wie habe ich denn dann eine Chance, aus so einer Sache rauszukommen? Wie mache ich das denn? Weil das ist ja genau mein Problem.
Ich glaube, man muss versuchen, den Mut zu finden, in die Selbstverantwortung zu kommen, dass man selbst den Schritt macht. Und es kann auch ein kleiner Schritt sein. Eine Grenze setzen.
Ja, hilfreich ist, wenn du dir zum Beispiel einen Verbündeten oder Verbündete suchst, also jemanden, den du da auch um Hilfe bittest, wenn du da nicht rauskommst. Pass auf, ich stecke da wo drin, ich komme da nicht raus. Ich weiß nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Das hat ja alles mit Manipulation zu tun, mit Gaslighting, also alles, was du gesagt hast. Und das Problem ist ja, das sind ja sehr oft auch Menschen, nicht die kein Selbstwertgefühl haben, aber deren Selbstwertgefühl peu à peu immer kleiner gemacht wird und die am Schluss nicht mehr wissen, was ist Fisch, was ist Fleisch, wo bin ich richtig, wo bin ich falsch.
Genau, in den meisten Fällen denken, sie sind falsch.
Richtig.
Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sollte es euch auch so gehen, vertraut euch an und schämt euch nicht.
Total.
Fragt eure Freunde, wie findest du das eigentlich?
Vielleicht nicht die eifersüchtige Freundin. Ja. Schön, dass ihr uns heute zugehört habt.
Ja, ja, ihr Lieben, sehr schön. Wir bedanken uns fürs Zuhören, auch für ganz viele Nachrichten, die ihr uns schickt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr das wollt.
Ja, bitte empfehlt uns weiter, das wäre voll nett.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.